Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Celia Karaboja. Sie ist Juristin und leitet im Tandem mit einem Kollegen das Migrationszentrum Göttingen, das vor 30 Jahren zum Modell für die dezentrale Flüchtlingsberatung in Niedersachsen wurde. Dass Celia als Tochter kurdischer Eltern aus der Türkei einmal in Deutschland Jura studieren würde, war in den 1980er Jahren alles andere als selbstverständlich. Mit 4 Jahren holten ihre Eltern, die als Arbeitsmigranten ins Ruhrgebiet gegangen waren, Celia aus der Türkei nach. Sie erzählt, dass sie in der ersten und zweiten Klasse sehr schnell ihre erste Fremdsprache lernte. Allerdings war das Ende der 1970er Jahre nicht Deutsch, sondern Türkisch. Und sie verrät, wie sie trotz Sonderschulempfehlung schließlich erfolgreich ihr Jurastudium absolvierte. Außerdem spricht sie über die aktuellen Herausforderungen bei der Aufnahme ukrainischer Geflüchteter und über die Rahmenbedingungen der Flüchtlingsarbeit. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter mit Celia Karaboja. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, danke für die Einladung dazu.
Wir treffen uns ja hier im Migrationszentrum Göttingen, das du im Tandem mit deinem Kollegen Dana Gaev leitest.
Ja, genau, Dana Gaev.
Dana Gaev, okay, alles klar. Aufgewachsen bist du ja im Ruhrgebiet.
Genau.
Und seit dem Studium bist du in Niedersachsen, lebst du in Niedersachsen, ja. Dazu sprechen wir gleich mehr.
Genau.
Bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir erstmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel.
Mhm. Okay.
Ist das okay? Bist du bereit?
Ja, gerne.
Schön. Was ist dein Lieblingsgericht, Celia?
Mein Lieblingsgericht, also eigentlich mag ich alles mit Auberginen. Und vor allem mit gegrillten Auberginen. Also damit kann man irgendwie mich immer ködern. Aber ich könnte auch einem rheinischen Sauerbraten mit Knödeln und Rotkohl nicht widerstehen.
Okay.
Also, genau.
Gibt's das auch in Kombi? Hat's das schon in Kombination?
Ach ja, bestimmt, genau. Also, ja, auch so Kombinationen, so zu Sauerkraut auch mal irgendwie scharfe Peperoni zum Beispiel.
Mhm, ja,
genau.
Was ist dein Lieblingswort?
Erde. Mhm. Erde ist mein Lieblingswort.
Ja. Magst du dazu was sagen oder soll es einfach so stehen bleiben?
Doch, ich kann was dazu sagen, weil Erde bedeutet, also im Türkischen ist das was anderes, hat das eine andere Bedeutung. Wenn man sagt Dünya, bedeutet das die Welt, unser Planet Erde. Mhm. Und zu der Erde, in der wir buddeln würden, sagt man Toprak.
Aha.
Im Kurdischen aber heißt Erde auch Erd und hat dieselbe doppelte Bedeutung wie im Deutschen.
Aha.
Und das finde ich sehr interessant. Mhm. Und das Wort Erde erinnert mich dann immer daran, dass wir eigentlich alle denselben Ursprung haben und irgendwie, ja, ich besinne mich, wenn ich an Erde denke, immer auf das, was wesentlich ist. Deswegen mag ich das Wort.
Mhm. Ja, ja, sehr, sehr spannend.
Ja.
Genau, über deine Muttersprache, also deine allererste Sprache, können wir dann ja gleich auch noch sprechen. Das interessiert mich sehr. Jetzt aber erstmal noch die Frage, was ist für dich das aktuelle Unwort des Jahres?
Ich glaube, Unwort nicht, aber eine Ausdrucksweise. Ganz aktuell ist im Zusammenhang mit den Schutzsuchenden aus der Ukraine, wenn gesagt wird, echte Flüchtlinge. Mhm. Das ist etwas, was mich irgendwie negativ sozusagen berührt, wo ich irgendwie meine Probleme mit habe, weil es auch impliziert, die anderen sind keine echten Flüchtlinge.
Mhm.
So, das ist so, was ich zurzeit nicht mag, diese Ausdrucksweise.
Ja. Mhm. Mhm. Celia, du bist im Ruhrgebiet in den 1980er Jahren als Tochter kurdisch-türkischer Eltern groß geworden.
Genau, kurdische Eltern aus der Türkei, aus dem Südosten der Türkei.
Ja,
genau. Mhm.
Bist du in Deutschland geboren oder kamst du als Kind hierher?
Ich kam als Kind hierher. Mit 4 Jahren kam ich nach Deutschland im Wege des Familiennachzugs sozusagen.
Mhm.
Genau.
Ja.
Also die Eltern sind Arbeitsmigranten und ja, kamen damals als Gastarbeiter, sind aber nicht keine Gäste mehr gewesen, sondern eben Arbeitsmigranten. Und im Laufe der 70er Jahre wurden dann die Kinder, die in der Türkei erstmal gelassen worden waren, bei den Großeltern, wurden dann nachgeholt.
Das heißt, du warst also 4 Jahre alt und warst dann die meiste Zeit bei deinen Großeltern in der Türkei?
Ja. Also ich war 6 Monate alt, als meine Eltern beide nach Deutschland kamen zum Arbeiten. Und ich hatte noch eine, habe noch eine ältere Schwester, die ist 2 Jahre älter, und die meine Schwester war bei den Großeltern väterlicherseits und ich bin dann bei den Großeltern mütterlicherseits zurückgelassen worden sozusagen, damit die Eltern hierher kommen und ja, ganz schnell ganz viel Geld verdienen und dann zurückkehren, um für die Kinder eine bessere Zukunft aufbauen zu können. Also aus ärmlich-bäuerlichen Verhältnissen im Grunde genommen, wie ganz viele Arbeitsmigranten in der Zeit. Und ja, ich bin 6 Monate gewesen bei der Großmutter, sozusagen bei den Großeltern, und für mich war meine Großmutter die wichtigste Bezugsperson. Und dann mit 4 Jahren aber wurden wir dann mit der Schwester hierher geholt, eigentlich zu fremden Menschen.
Wollte ich gerade sagen, also du warst ja wirklich noch ganz, ganz klein, ein Baby, 6 Monate alt. Ja. Das heißt, du hast wahrscheinlich deine Mutter gar nicht wirklich vermisst oder nur kurze Zeit.
Nee, eigentlich ja, genau. Also ich wusste schon, es gibt diese Personen. Es hingen ja auch immer ganz tolle Fotos von meinen Eltern in allen Häusern der Verwandtschaft, ne, weil die waren ja in der Fremde und man hat sie vermisst. Und ich sah die schon. Ich wusste auch, ich habe was mit denen zu tun. Wahrscheinlich haben die auch immer darauf gezeigt, ne, hier, das sind deine Eltern. Aber wirklich, also verstanden habe ich nicht, was ich jetzt direkt mit denen zu tun habe.
Und vermisst hast du sie wahrscheinlich aber dann auch nicht.
Nein, nee, gar nicht.
Ja. Nee. Für deine Eltern war das sicherlich hart.
Kann ja, ich mir vorstellen. Stimmt. Also meine Mama war 20 und mein Vater 25, als sie nach Deutschland kommen. Wenn ich mir das heute vorstelle, mein Gott, also das ist ja irgendwie, also in so jungen Jahren irgendwie ohne Erfahrung. Die haben ja in ländlichen Gebiet gelebt, die kannten sich nicht mal in Großstädten in der Türkei aus, und dann sind sie zum Arbeiten hierher gekommen und die Kinder zurückgelassen. Das war natürlich eine super harte Zeit für die beiden. Wir haben das auch vorgeworfen, als wir dann erwachsen wurden. Und vor allem, als wir selber Kinder bekommen haben, wir konnten uns das nicht vorstellen. Wie haben die das gemacht? Aber das ist auf der anderen Seite, ja, zeigt, wie hart es gewesen sein muss und wie dringend notwendig es gewesen sein muss, dass sie diesen Schritt gemacht haben.
Ja, ja. Genau. Wenn wir jetzt nochmal zur Muttersprache zurückkommen, also du hast erzählt, deine Eltern oder deine Familie ist kurdisch in der Türkei wohnhaft. Deine erste Sprache war dann auch kurdisch?
Ja, kurdisch. Also mit meiner Omi, also der wichtigsten Bezugsperson. Aber auch im Dorf wurde nur kurdisch gesprochen und ich kannte nur kurdisch. Und ja, das war meine erste Muttersprache sozusagen, genau.
Und dann hast du bald auch Türkisch gelernt in der Schule, oder wie war das?
Genau, also in der Türkei wäre ich auch, mit der Einschulung hätte ich Türkisch gelernt, weil Türkisch ist die Sprache, die in den Schulen gelehrt wird. Und damals war die war die Politik noch restriktiver als heute. Also es gab offiziell gar keine andere Sprache als die türkische Sprache, vor allem keine kurdische Sprache. Und deswegen wurden die Kinder mit der Einschulung, lernten sie Türkisch. Aber ich kam ja vorher nach Deutschland. Ich kam ja mit 4 Jahren nach Deutschland, was ist sehr interessant, Eva, weil ich in Deutschland eigentlich dieselbe Biografie sozusagen dann doch durchgemacht habe, als ob ich in der Türkei gelebt hätte.
Okay, Fremdsprache in der ersten Klasse.
Also, genau, als ich eingeschult wurde, damals gab es die Ausländerklassen, also die Klassen, ich wurde eingeschult und kam in der ersten Klasse in eine türkische Klasse, also nur türkische Schüler, Türkischlehrerin. Und damals war das noch so, dass die ausländischen Kinder in ihrer Muttersprache und mit dem Lehrplan des Heimatlandes unterrichtet wurden, weil man ja darauf aus war, dass die wieder zurückkehren. Ne? Okay. Also es war ja gar nicht so die Idee, dass sie hier bleiben und sich dann einleben. Und ja, ich habe 2 Jahre lang war ich in dieser Klasse. Es hieß auch Deutschlernklassen, aber wir haben überhaupt nicht Deutsch gelernt. Also wir haben alles. Ich habe wirklich sehr gut Türkisch gelernt und habe alles über das Leben von Atatürk gelernt. Also und ich wurde auch sehr gut in der Klasse. Und ja, irgendwann hieß es nächste Stufe, wechsle in die deutsche Klasse. Ne, ich bin sehr gut in der Klasse, Klassenbeste. Naja, aber dann ging das Ganze wieder von vorne los. Dann kam ich in die dritte Klasse, in eine deutsche Klasse und schon wieder konnte ich die Sprache nicht und wusste überhaupt, also wieder von null angefangen.
Ja.
Und das hat dann aber auch länger gedauert, also mit dem Deutsch.
Hat dich das frustriert?
Ja, also in der ersten Klasse nicht. Da, das habe ich irgendwie so hingenommen. Ne? War ja klar, ich bin in einem fremden Land und wahrscheinlich dachte ich, das ist jetzt das die neue Sprache, ne? Türkisch. Aber in der deutschen Klasse, das war eine frustrierende Zeit, weil ich da auch wirklich gespürt habe, ich bin anders, ich komme von woanders her, ich habe nichts verstanden. Ich habe da auch gemerkt, dass wir in der ersten und zweiten Klasse eigentlich nie Mathe gemacht haben zum Beispiel. Also ich habe wirklich von 0 auf 100 sozusagen auch in diese anderen Fächer eingestiegen, aber ohne Deutsch zu können. Beziehungsweise nicht einsteigen können. Also ich bin gar nicht eingestiegen. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, als Schlechteste in der Klasse dann hinten zu sitzen und wo man auch ignoriert wurde. Also die pädagogischen Fähigkeiten oder das Engagement der Lehrerschaft war auch nicht so, jedenfalls für mich jetzt in meiner Biografie.
Das
war eine harte Zeit,
Von
dritte und vierte Klasse war eine richtig schlimme Zeit.
Von der Klassenbeste dann nochmal
stell dich nochmal
hinten an, so ungefähr.
Genau.
Und du hattest aber vorher in dieser, wie du gesagt hast, Ausländerklasse, so wie das dann damals offenbar hieß, hattest du auch irgendwie außerhalb der Schule Kontakt zu deutschen Kindern?
Nein.
Es war wirklich dann eine Welt für sich sozusagen.
Ja. Türkische Nachbarn, türkische Kinder um mich herum, auch keine kurdischen. Also so die türkischen Kinder waren so meine Freunde und Freundinnen.
Ja. Also so wie du wirklich gesagt hast, du dachtest, das ist jetzt
Ich dachte, das ist die Sprache des Landes. Deutschland ist das hier.
Boah, das ist ja wirklich wirklich krass. Wie war das dann, zu deinen Eltern zu kommen, die du ja dann nur von diesen Fotos kanntest? Du kanntest ja, ich weiß nicht, habt ihr damals schon miteinander telefonieren können?
Nein, es gab damals Kassetten.
Und
man hat so Kassetten Kassettenrekorde Aufnahmen gemacht. Und meine Omi hat uns zum Sprechen gebracht, damit die Eltern uns hören.
Ja.
Also wir haben sie nicht direkt angesprochen, weil wir konnten nicht damit anfangen. Aber dann hat sie uns zum Sprechen gebracht, das aufgenommen und dann wurde es den Eltern geschickt, damit die Stimme der Kinder gehört, dann, ne, damit sie mal die Kinder hören können.
Ja.
Aber so telefonieren in den 70er Jahren, also ich habe nie telefoniert und im Dorf gab es kein Telefon. Ich glaube, das ging so in den 80er Jahren los mit dem Telefonieren. Also wir kannten uns nicht.
Gab es auch Kassetten von deinen Eltern, die dann für euch Kassetten für dich und deine Geschwister aufgenommen haben?
Ja, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube, ich habe das irgendwie so, hat mich irgendwie nicht so sehr interessiert.
Ja.
Wahrscheinlich wusste ich ja auch nicht, wer ist das irgendwie.
Klar.
Ne?
Genau. Schwer vorstellbar irgendwie so aus heutiger Sicht, ne?
Ja. Ja, und als ich dann hierher kam, es waren schon ich war bei fremden Menschen. In der Zwischenzeit war noch ein Bruder von mir in Deutschland geboren worden. Den hatten sie dann auch mit einem Jahr in die Türkei gebracht. Der war dann auch bei meiner Oma mit mir zusammen.
Weil sie arbeiten mussten.
Weil sie arbeiten mussten, genau. Sie wollten damals diese 50.000 Mark ansparen und damit zurückkehren.
Okay.
Und irgendwann haben sie ja eben eingesehen, das ist nicht so leicht zu sparen. Es ist schon irgendwie, ne, man muss ja auch seinen Lebensunterhalt zahlen und so weiter und auch die Kinder versorgen, Geld nach Hause schicken. Und deswegen haben sie uns dann auch hierher geholt, weil da auch die Entscheidung getroffen werden müsste, entweder kehren wir für immer selber zurück oder die Kinder kommen, weil ich glaube, damals hat die Regierung auch so eine Deadline gesetzt, hat gesagt, wer Familiennachzug machen möchte, der macht es in der Zeit oder kehrt zurück.
Ja.
Und das war so in den 70er Jahren so eine Zeit, wo ganzen Kinder aus der Türkei nachgeholt worden sind.
Ja,
kam halt zu fremden Eltern, ne? Also fremden Menschen und hat gedauert, bis wir uns so, bis wir warm geworden sind miteinander. Ja.
Was für Erinnerungen hast du an diese Zeit? Hast du da noch irgendwie so Bilder vor dir?
Ja, hab ich. Und zwar gibt's auch einen Film, das heißt Almanya, glaube ich, Und als ich das gesehen habe, musste ich mich wirklich immer wegschmeißen vor Lachen, weil wir wirklich so ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also es ist sehr authentisch, was in diesem Film gezeigt wird. Und es waren schon so, also es waren möblierte Wohnungen, das weiß ich jetzt natürlich im Nachhinein, wenn ich darüber reflektiere. Ne?
Ja.
Also meine Eltern, zuerst haben sie in so Wohnheimen gelebt, so in Unterkünften, so Sammelunterkünfte. Mhm. Und dann sind die halt in so eine dezentral sozusagen eine Wohnung umgezogen und die war möbliert schon. Mhm. Das war so eine Wohnung aus den 30er Jahren, mhm, glaube ich. Mhm. Und war noch mit Toilette im auf dem Flur für 3-4 mhm Familien, mhm, und so. Am Anfang war auch eine deutsche Familie noch da, die ist dann auch, mhm, rausgezogen. Es waren nur noch ausländische Familien, mhm, jugoslawisch, italienisch, mhm, türkisch, kurdisch. Mhm. Und ja, das Prägnanteste für mich war ein Bild von Jesus. Das hing an der Wand. Das haben meine Eltern nicht abgenommen, weil sie das schön fanden. Mhm. Das war auch nicht gruselig, also jetzt nicht am Kreuz, mhm, oder so. Ne, wenn man als Kind so etwas nicht sieht und keinen Bezug dazu hat, ne, ist das klar, natürlich auch, mhm, ja, kann das befremdlich sein. Ja. Das war eines dieser schönen Bilder von Jesus, wo er so ein Tuch hält und so ein blaues Gewand, mhm, und mit so einem schönen Bart und, mhm, lange Haare und blaue Augen.
Freundliche Farben, auch nicht so düster.
Ja, genau, ja, genau. Mhm. Das ist so sehr, sehr, mhm, prägend gewesen. Das hat, mhm, ich habe immer gedacht, wer ist das? Hat diese Person, wir haben mit meinem Bruder zusammen uns Geschichten ausgedacht, der hat vorher hier gelebt.
Ah, okay.
Solche Dinge,
ja,
genau.
Ja.
Mhm. Ja.
Ja. Wo habt ihr gelebt?
In Gelsenkirchen.
Ah ja. Mhm. Und was haben deine Eltern gearbeitet?
Ja, die haben in den Fabriken gearbeitet. Mhm. Also mein Vater hat in Stallwerken, mhm, gearbeitet. Mhm. Mhm. Und meine Mutter hat in verschiedenen, mhm, Fabriken gearbeitet, mhm, so typische Frauenjobs, Siemens, Bosch und, ja, was es da alles gab. Mhm. Später auch so Putzjobs, mhm, und alles, was sie bekam im Grunde genommen. Ja.
Wie hat dich das so geprägt? Also das ist ja schon auch dann so ein ganz spezielles Milieu, also, ja, Arbeiterkind, ja, Gelsenkirchen, Ruhrpott.
Also ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Ja,
ja. Also ich bin froh, ehrlich, mhm, gesagt, so im Nachhinein, dass wir dort hingezogen, mhm, sind, dass, mhm, ich dort aufgewachsen bin, mhm, weil Nordrhein-Westfalen ist Migration gewohnt, mhm, und es waren wirklich, ja, durch den Bergwerke auch, ne, mhm, es waren wirklich, wirklich Multikulti, auch wenn das, mhm, ein abgedroschenes Wort ist und viele, mhm, das nicht hören möchten, aber so war es. Mhm. Also wir haben sehr viele italienische, spanische, griechische, jugoslawische Nachbarn gehabt. Mhm. Die Türkei ist ja selber ein Vielvölkerstaat. Das ist ja, keine homogene Gruppe, mhm, die Menschen aus der Türkei, sondern, mhm, sind ja auch viele verschiedene Völker, viele verschiedene, mhm, Glaubensrichtungen aus der Türkei. Mhm. Die haben wir alle, mhm, sozusagen in direkter Nachbarschaft gehabt. Also, mhm, wirklich so ein Mikrokosmos, mhm, der Welt irgendwie, mhm, oder der europäischen, mhm, Teil der Welt vielleicht.
Und es war auch eine gute Nachbarschaft, also eine gute Hausgemeinschaft,
ja,
auch.
Ja, ja, auf jeden, mhm, Fall. Also, mhm, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und muss auch im Nachhinein sagen, auch die Deutschen, also wir haben ja auch dann in der Schule später auch mit Deutschen viel zu tun gehabt, kam, mhm, sind dann auch umgezogen in Gegenden, wo auch wieder Deutsche gewohnt haben. Also wir sind, mhm, ja nicht immer da geblieben, mhm, wo wir als erstes hingezogen sind, ne, mhm, sondern auch in Wohnvierteln gab es einen Aufstieg, sag ich mal. Mhm. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt, also im Ruhrgebiet, mhm, ja.
Mhm. Und wie war so euer Familienalltag? Also was war irgendwie da so, weiß ich nicht, Thema Nummer eins? Worüber habt ihr gesprochen? Worüber haben deine Eltern geredet?
Ich glaube, für die Eltern war die Türkei schon ein wichtiges, mhm, Thema. Mhm. Also die politischen Ereignisse dort, die haben ja unsere Familie häufig direkt berührt und betroffen. Es sind, mhm, ja Angehörige in der Türkei, Verwandte, also auch sehr nahe Verwandte, Geschwister, Eltern und so weiter. Und das war für sie natürlich ein wichtiges Thema, für uns Kinder nicht so. Mhm. Also wir haben den Bezug zur Türkei gehabt über Musik, mhm, über Videofilme. Also in den 80er Jahren sind, mhm, ja, ne, Videokassetten, mhm, und da wurde alles aus der Türkei irgendwie auf Filme gesehen.
Mhm. Popkultur, wobei, so ein bisschen.
Ja, genau, mhm, genau. Und auch in den 70er Jahren schon gab es in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet jedenfalls, das kommunale Kino, mhm, hat alle 2 Wochen türkische Filme im Kino gezeigt, also türkische Kinofilme. Und das, mhm, war wirklich so ein Festival-Atmosphäre. Ne, da haben die, wurden die Kinder natürlich auch mitgenommen. Sonntags um 11 Uhr, mhm, ja, hatten die nichts anderes zu tun. Die hatten wie Picknickkörbe alles eingepackt, die Kinder gepackt und man ging ins Kino. Mhm. Na, dann wurden 2 Filme hintereinander gezeigt. Mhm. Das waren meine Bezugspunkte zur Türkei. Mhm. Aber unser Alltag, sonst die Themen, die wir hatten, waren Schule. Also, mhm, ne, Schule, mhm, Wir haben mit meiner Schwester aber auch viel im Haushalt übernehmen müssen, dadurch, dass die Eltern den ganzen Tag gearbeitet haben. Mhm. 78 ist noch ein Bruder geboren worden. Das heißt, wir waren zwei ältere Schwestern, selber zwar noch Kinder, aber im Verhältnis zu den Jungs die Älteren. Und wir haben natürlich viel im Haushalt auch übernommen. Also Kinder versorgt und sauber gemacht, beim Kochen geholfen, Gäste bewirtet.
War das okay für dich oder fandst du das irgendwie doof?
Ich kannte es ja nicht anders. Also ich glaube, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Das musste gemacht werden, dann hat man es gemacht.
Genau. Okay. Du hast vorhin schon von der Schule erzählt, also ja vor allem so Grundschule. Wie ging das für dich dann in der Schule weiter? Also wie hast du so die Schule dann später noch erlebt? Was für Erfahrungen hast du so gemacht mit Lehrerinnen und Lehrer? Haben die dir eher Steine in den Weg gelegt oder haben die dich eher ermutigt? Oder also beides?
In der vierten Klasse wurde ich in die fünfte versetzt, komischerweise. Ich glaube, sie wollten mich irgendwie loswerden. Also nur oder dachten, was könnten wir noch mit ihr machen? Mehr geht nicht. Und ich habe damals eine Sonderschulempfehlung bekommen. Also ich, es hat sich, glaube ich, auch keiner gefragt, warum ist dieses Kind in der zweiten Klasse Klassenbeste gewesen und ist jetzt die schlechteste. Ne? Und ich habe eine Sonderschulempfehlung, das war damals die Förderschule, hieß Sonderschule. Und meine Eltern haben mich aber als angehende Ärztin gesehen. Also für die war das irgendwie, die haben das überhaupt, konnten damit gar nichts anfangen. Für die war ich immer die gute Schülerin. Ich gehe ja jeden Morgen zur Schule und ne. Und dachten, damit ist es getan und waren erstmal schockiert, aber die Eltern konnten damals ein Veto einlegen. Also man musste dann dieser Empfehlung nicht folgen und so kam ich zum Glück auf die Hauptschule. Und in der Hauptschule, da habe ich dann meine guten Erfahrungen mit super Lehrern gemacht, denen ich unheimlich dankbar bin. Meine Klassenlehrerin damals war gerade von der Uni gekommen, war sehr engagiert und hat aber auch einen anderen Blick auf uns Kinder gehabt, auch auf die Migrantenkinder. Und ich glaube, sie hat selber auch polnische Vorfahren gehabt, so die Jahrhundertwende, also nach ins Ruhrgebiet gekommen waren. Sie als Klassenlehrerin, die Deutsch, die Englisch und Mathe unterrichtet hat, und dann hatte ich noch eine Deutschlehrerin, die war auch also eine Spitzenklasse, auch eine noch eine junge Lehrerin, die sehr motiviert war und einen sehr schönen Unterricht gestaltet hat. Und ich habe wirklich in kürzester Zeit, ich muss in der dritten und vierten Klasse, wo ich nicht eigentlich involviert war in der Klasse, muss ich alles aufgesaugt haben. Auf einmal sprudelte es, also ich konnte auf einmal Deutsch.
Das war und in der fünften, sechsten.
In der fünften Klasse schon, ja, ging das schon los. Und ich hatte ja auch die Chance, dann in der neuen Klasse neu anzufangen, ne? Also einen neuen Platz mir sozusagen zu erobern. Und meine Deutschlehrerin, sie hat mich unheimlich motiviert. Und sie hat immer, wenn ich zum Beispiel grammatikalisch was falsch geschrieben habe oder einen Artikel oder so, sie hat das immer ausgeblendet. Sie hat immer gesagt, du hast so eine tolle Idee gehabt, diesen Aufsatz so zu schreiben und was für kreative Ideen du hast und so weiter. Und das hat mir natürlich super, super motiviert. Und in der sechsten Klasse war das dann auch wieder so weit, dass ich Klassenbeste war. Und meine Klassenlehrerin hat dann mit meinem Vater sprechen wollen, hat gesagt, dass ich wechsle in aufs Gymnasium. Und ja, und sie hat sich aber nicht darauf verlassen, dass mein Papa das macht, weil sie Angst hatte, dass er es irgendwie ja vielleicht nicht so wichtig findet oder sich nicht drum kümmert. Und hat sich selber noch darum gekümmert, dass die Anmeldung erfolgreich war, dass alles stimmte, die Formulare ausgefüllt wurden. Also hat sie ganz persönlich eingesetzt. Und ich habe auch Jahre später erfahren, dass ich, nachdem ich auf dem Gymnasium war, ein halbes Jahr war so eine Bewährungszeit. Okay. Also erstes Halbjahr musste man sich bewähren, um dort dann auch zu bleiben. Ansonsten hätte ich zurück zur Hauptschule gehen müssen.
Das war dir aber nicht bewusst.
Das war mir nicht bewusst. Und sie hat sich aber mit meiner Klassenlehrerin auf dem Gymnasium dann, hat sie immer Kontakt gehabt und hat immer gefragt, und wie macht sie sich? Und ne, da könnt ihr noch mal gucken. Und da sind ihre Stärken und so weiter. Da hat sie sich wirklich für mich so eingesetzt. Und das ist ganz, ganz toll, wirklich.
Weil deine Eltern ja wahrscheinlich einfach sich auch wirklich nicht in dem deutschen Schulsystem so super auskannten. Ne? Insofern war das schon eine super Hilfe.
Genau. Meine Eltern, die haben dafür gesorgt, dass wir irgendwie vernünftigen Wohnraum haben, dass wir sauber gekleidet sind, dass wir satt werden. Also die haben schon sich Mühe gegeben und dachten, wenn sie uns morgens zur Schule schicken, dann, ne, dann gehen wir ja auch schon zur Schule. Ja. Was soll man noch machen?
Ja, ja, klar. Also, so sollte es ja eigentlich auch sein, aber leider ist es ja in Deutschland auch heute noch nicht so, dass das Elternhaus dann ansonsten irgendwie keine große Rolle spielt. Leider ist es ja doch so, dass Kinder, die zu Hause eben gefördert werden, dann besonders erfolgreich auch an der Schule sind. Ne? Ja.
Aber das beobachte ich auch jetzt. Also es ist wirklich so, dass es gibt eine Chancenungleichheit.
Ja.
Ja? Und wenn es aber Menschen gibt im Leben, es sind häufig Lehrer, die auch Positives bewirken. Das ist, man redet ja immer von den negativen Erfahrungen. Mhm. Aber es gibt ja so viele positive Dinge, die da passieren, positive Erfahrungen. Und gerade so Lehrer und Lehrerinnen, weil die im pädagogischen Bereich ja mit einem zu tun haben, wenn die dann irgendwie so positiv berühren sozusagen oder Türen öffnen, Wege ebnen, das ist wirklich Gold wert. Also die ändern Biografien.
Ja, ne? Absolut. Ja, ja, toll, wie bei dir.
Ja, genau.
Ja, toll. In der fünften ging es dann sozusagen aufwärts.
Genau.
Dann drücken wir jetzt mal auf Fast Forward, auf die Vorspultaste. Dann hast du Abitur gemacht.
Genau, genau. Habe ich Abitur gemacht.
Und wie ging es dann weiter? Also wie hat sich das dann für dich so entwickelt? So wie geht's weiter nach dem Abitur für dich?
Ja, auf dem Gymnasium habe ich mich sehr, sehr gut eingelebt. Ich habe mich sehr gut, sehr wohl gefühlt und also es war eine wirklich tolle Zeit. Und nach dem Abitur bin ich dann nach Göttingen gezogen zum Studieren. Und das war so ein Kulturschock. Aber nicht jetzt für das ausländische Kind oder die ausländische Jugendliche, die jetzt nach Göttingen zieht, sondern für eine Jugendliche aus dem Ruhrgebiet, die nach Göttingen zieht. Das war schon ein extrem Erfahrung. Also
was fandest du da so krass? Also was hat dich da so ein bisschen schockiert oder was hast du vermisst?
Also Göttingen ist anders als das Ruhrgebiet. Das ist schon elitär. Und als Studentin hast du nicht so mit den Arbeitern zu tun, also mit der arbeitenden Bevölkerung in dem Sinne, sondern es ist halt die Welt der Professoren und der Professorinnen und der der Studentinnen, Studenten. Wobei das juristische Seminar ja nochmal speziell war. Mhm. Also so, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, diesen Begriff, aber so mit bürgerlichen Deutschen hatte ich erstmals in Göttingen zu tun.
Das darf man so sagen, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Also die jetzt nicht zur Arbeiterschaft gehören, sondern aus Familien kommen, bürgerlichen Verhältnissen.
Ja.
Damit habe ich zum ersten Mal in Göttingen zu tun gehabt. Und da musste ich mich auch noch mal damit irgendwie Erfahrungen machen einfach.
Ja, also das heißt, du hast Jura studiert. Tatsächlich ist es ja auch heute noch zumindest zum Teil so ein bisschen was, hat es was Elitäres.
Ja.
Wie war das für dich dann so? Also kamst du dir irgendwie, weiß ich nicht, komisch vor oder hat man dich ausgegrenzt oder bist du da einfach ganz offen mal hin und passt, guckt mal schauen?
Ja, es hat sich so ergeben, ne? Dadurch, dass man Seminararbeiten schreibt. Also Juristen müssen immer ganz viele Seminararbeiten schreiben, also Hausarbeiten. Dadurch ist man halt immer wieder, begegnet man denselben Personen und so weiter. Und das entwickelt sich dann auch da auch eine Gemeinschaft. Und es gab natürlich Menschen, mit denen ich nie was zu tun hatte. Die hätten auch wahrscheinlich mit mir nichts zu tun haben wollen. Aber das ist ja auch ganz normal. Also es hatte nichts damit zu tun, dass das jetzt Deutsche sind oder deutsche Juristen, sondern es ist ja schon, ne, man guckt ja, wer ist einem sympathisch.
Klar.
Aber ich habe mich schnell eingelebt. Also es hat schon 2-3 Semester gedauert, bis ich irgendwie, ja, manche Hürden einfach überbrückt waren und eigene Vorurteile auch abgeworfen werden, sag ich mal. Dass man irgendwie eigene Vorurteile auch abbaut. Also ich habe ja auch Vorurteile. Ich habe ja auch irgendwie meine Vorstellung gehabt, oh mein Gott, wie sind die oder so.
Was waren so Vorurteile? Kannst du
die Barberjacken zum Beispiel. Das war dann immer, wenn ich jemanden so gesehen habe oder so mit so Stiefeln, als ob jemand vom Reiten gerade kommt oder so. Ne? So das war dann schon. Da habe ich natürlich aus dem Ruhrgebiet so meine Vorurteile mitgebracht, weil wir sehr politisch aktiv waren. Sehr engagierte Jugendliche waren und irgendwie ja kulturell sehr interessiert waren. Und haben wir natürlich auch so einen anderen Blick gehabt. Und das hat auch bei mir brauchte auch ein bisschen Zeit, aber das hat sich dann auch gezeigt und eine super Erfahrung gemacht, auch mit sich selber dann, ne, dass man auch selber reflektiert und sagt, so wie du auf die Dinge schaust oder auf Menschen schaust, ist auch nicht richtig.
Okay. Hast du dich so ein bisschen als Pionierin gefühlt?
Ja, das schon. Mhm. Also es gab, ich bin ja nicht direkt die zweite Generation der Arbeitsmigranten, ja. Sondern anderthalb, weil ich ja selber schon als Migrationsgeschichte habe. Ich bin ja selber migriert sozusagen. Ja,
nicht in Deutschland geboren.
Genau, nicht in Deutschland geboren. Mhm. Aber so meine Generation oder vielleicht ein paar Jahre ältere Migrantenkinder, sage ich mal, waren schon mal auf dem Gymnasium. Aber es war wirklich, man konnte sie zum Beispiel in Gelsenkirchen, in unseren Kreisen an einer Hand abzählen. Das ist wirklich sehr sehr selten gewesen und ungewöhnlich gewesen. Und ich gehörte eigentlich auch zu den Ersten dann, ne, die irgendwie auf dem Gymnasium waren, die Abitur gemacht haben, die zum Studieren auch in eine andere Stadt und ganz weit wegziehen. Das ist ja auch noch im Ruhrgebiet gibt's ja auch Universitäten. Da hätte ich auch studieren können. In Bochum gab es auch das juristische Seminar, der juristische Fachbereich.
Was war dann der Grund, warum du nach Göttingen bist?
Der Grund war, dass ich erstmal Türkologie studiert habe. Und das gab es nur in Göttingen und in Frankfurt. Und ich habe auch die Zulassung für Frankfurt bekommen, Goethe-Universität. Aber Frankfurt war mir dann doch irgendwie eine Nummer. Also das Ruhrgebiet, das hört sich so groß an, aber eigentlich ne, für uns ist das ein kleines Gebiet, so, ja, ne? Wir kennen
überschaubar.
Genau, überschaubar. In Frankfurt, ja, das hat mir schon ein bisschen, das war mir zu groß. Und ja, deswegen habe ich mich für Göttingen entschieden, aber dann nach zwei Semestern habe ich dann Türkologie aufgegeben und dann zu Jura gewechselt. Ja. Genau. Aber das war der Grund, weit wegzuziehen. Und das war etwas Besonderes. Das haben nicht so viele gemacht. Und insofern habe ich mich schon als Pionierin gefühlt, die Wege öffnet. Ne? Andere mussten kämpfen. Und ich habe auch gekämpft, aber nach mir, die hatten es einfacher, dann wegzuziehen. Da konnten immer zeigen, hier, die Tochter von so und so hat das auch gemacht.
Okay, also sozusagen aus der, vielleicht aus der Nachbarschaft oder aus der Community in Gelsenkirchen. So.
Genau, genau. Ja, kamen spannend. Auch viele. Also es kamen dann von derselben Schule, zwei Semester später, ganz, ganz viele Studentinnen nach Göttingen aus Gelsenkirchen.
Ja, toll. Hast du Wegbereiterin sozusagen. Ja.
Genau.
Okay. Ja, und Jurastudium, puh, da denke ich irgendwie an dicke Gesetzesbücher, Gesetzessammlungen, lernen, lernen, lernen.
Ja, ja.
Wie war das für dich?
Es erfordert Ausdauer und Disziplin. Ist schon ein schwieriger Fachbereich, aber es hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe sehr gerne studiert.
Ja. Okay, also würdest du das noch mal tun? Meins.
Ja, hätte ich nicht gedacht, aber genau so.
Ja. Du hast ja gesagt, also außer dir gab es auch an der Uni, oder hast du das schon gesagt, an der juristischen Fakultät gab es da noch mehr junge Leute aus Einwanderungsfamilien, oder warst du da eine, wahrscheinlich schon auch eine von wenigen, von ganz, ganz wenigen?
Doch, von, also bundesweit waren ja viele Studentinnen und Studenten da, und das waren doch einige.
Waren einige,
da.
Okay.
Waren einige, ja. Genau. Ja. Das sind ja so die. Also Medizin und Jura, das sind so typische Berufe, die ja die gern gesehen sind. Ne? Das macht was her. Und Medizin, ist, also für mich wäre es eh nichts gewesen, aber es ist mit Numerus Clausus und ein juristisches Studium, damals gab es keine Zulassungsbeschränkung.
Okay.
Und angefangen haben sehr viele, aber durchgehalten haben sehr wenige. Und das Grundstudium überstanden haben auch sehr wenige, sind dann doch wieder abgesprungen.
Und du hast ja vorhin mal erwähnt, also deine Eltern hatten für dich auch eigentlich so Medizin im Sinn, also dass
du die dachten immer genau, genau, also das ist so non plus ultra ist die Tochter oder der Sohn wird Ärztin oder Arzt, genau.
Und Jura war aber dann auch okay?
War auch okay, genau. War auch okay, als ich Türkologie angefangen habe. Also letztlich wollten meine Eltern, dass wir aber studieren und aus uns etwas Besseres wird.
Okay.
Das ist das, ne, was sie da sich erwünscht haben. Also so einen Druck haben sie nicht gemacht, jetzt das eine oder andere zu studieren.
Genau. Wie ging es dann nach dem Studium für dich weiter?
Genau, nach dem Studium, also ich habe eigentlich Jura studiert, weil ich immer im Bereich der Menschenrechte was machen wollte. Wie gesagt, Vielleicht, weil ich selber immer zu Minderheiten gehört habe, also als kurdisches Kind unter türkischen, dann als kurdisch-türkisch, das wird ja dann nicht unterschieden innerhalb der deutschen Gesellschaft. Mhm. Also immer wieder auch diese Dinge irgendwie Thema waren, habe ich mich immer, war ich immer sehr politisch interessiert und wollte wirklich auch ganz bewusst im Bereich Menschenrechte was machen. Mhm. Und ja, und so hat mich mein Weg eigentlich irgendwie zur Flüchtlings- und Migrationsarbeit, also zum Aufenthaltsrecht und alles, was damit zusammenhängt. Also ich habe auch im familienrechtlichen Bereich gearbeitet, aber es ist immer in Bezug zum Aufenthaltsrecht gewesen. Und das ist, also wenn ich so überlege, ist der Bereich, der Migranten betrifft und Geflüchtete betrifft, betrifft auch immer Menschenrechte. Also es ist, kann man eigentlich gar nicht getrennt voneinander betrachten. Ja, und so bin ich irgendwie in diesem Bereich, ja, angekommen sozusagen, ja, was ich mal machen wollte.
Menschenrechtsverletzungen ja eben häufig Ursache sind, ne, für Flucht und Migration. Ja.
Genau, genau. So, aber auch durch das Leben in Deutschland mit bestimmten Einschränkungen, mit Diskriminierung, strukturellen Hindernissen, institutionellen Diskriminierungen. Das Aufenthaltsrecht an sich ist ein sehr, also ist ein sehr kompliziertes Gerüst mit ganz, ganz vielen verschiedenen Aufenthaltstiteln, von denen abhängt, welche Rechte du hast. Also, ne, es ist wirklich geregelt. Zugang zu Gesundheitsleistungen zum Beispiel, das hängt davon ab, was hast du für einen Aufenthaltsstatus, wenn du noch im Asylverfahren bist zum Beispiel, sind das eingeschränkte Zugänge. Also auch das betrifft Menschenrechte.
Ja.
So, ne? Und ist sehr facettenreich.
Ja, all das sind dann ja eben auch Themen, die du, die absolut relevant sind für deine Arbeit hier als Leiterin, als Co-Leiterin des Migrationszentrums Göttingen.
Genau. Und ich biete hier ja auch Rechtsberatung an. Und das sind dann in erster Linie diese Themenfelder.
Ja. Was ist das Besondere am Migrationszentrum Göttingen, das ja im vorigen Jahr sein 30. Bestehen gefeiert hat?
Ja, das Besondere ist, dass unser Symbol ist ja die Erde mit der offenen Tür und so sind auch wir. Eigentlich sind wir eine offene Tür und zu uns können die Menschen kommen mit sämtlichen, also mit allen Problemen im Grunde genommen. Entweder können wir helfen oder wir zeigen Wege, wie es weitergehen kann. Und ich glaube, das ist eine Besonderheit von uns. Es gibt viele Migrationsberatungsstellen, die sind immer beschränkt auf eine bestimmte Zielgruppe. Ne? Nur diejenigen zum Beispiel ab 27, die einen festen Aufenthaltstitel haben, haben die Möglichkeit, Migrationsberatung für Erwachsene zu nutzen und so weiter. Also will ich gar nicht so in die Tiefe gehen, es kommt immer darauf an. Und bei uns ist das Besondere, dass wir keine Einschränkungen haben mit unseren Zielgruppen. Alle Menschen, die irgendwie einen Bezug zur Migration haben und auch Problemlagen haben, die damit im Zusammenhang stehen, können auch Deutsche sein mit ausländischen Angehörigen zum Beispiel. Den bieten wir Beratung an, in allen Lebenslagen eigentlich.
Ja.
Jetzt. Und in verschiedenen Sprachen. Also wir sind auch multilingual aufgestellt. Also so, ich glaube, es ändert sich je nachdem, wer hier angestellt ist, je nachdem, wer da ist. Aber so mindestens 18 bis 20 Sprachen sind hier im Kollegium vertreten.
Okay. Ich hatte auch gelesen in der Vorbereitung, dass das Migrationszentrum Göttingen auch ein Pionier war in der dezentralen Hilfe für Geflüchtete. Ist das richtig?
Genau. Ja, genau. Das haben wir auch in den Archiven gelesen, sozusagen, als wir für das 30-jährige Jubiläum uns so ein bisschen auch durchgelesen haben. Wie ist denn das entstanden und was waren die Anfänge und so weiter. Und das war in Göttingen, gab es das Hotel Astoria, wo Flüchtlinge untergebracht werden und in prekären Lebenslagen wirklich gelebt haben, Wohnsituationen. Und daraus ist aber entstanden, als das Hotel Astoria aufgelöst wurde, haben die Sozialarbeiter dort gesagt, wir machen aber, unsere Arbeit ist weiterhin notwendig, auch wenn die Menschen jetzt nicht in diesem Hotel leben müssen, sondern in eigene Wohnungen ziehen durften, dezentral untergebracht wurden, haben sie es durchgesetzt mit ganz viel Kampf, dass ihre Stellen erhalten bleiben als mhm. Beratungsangebot. Mhm. Und da haben sie dafür, um dafür Geld zu bekommen vom Land, mhm. haben sie ein Konzept erstellt. Mhm. Und dieses Konzept ist übergegangen dann, also später wurde vom Land sozusagen übernommen, um die Migrationsberatungsdienste des Landes Niedersachsen mhm. so aufzustellen. Das ist dann mhm. eingegangen in die Richtlinie, die dann irgendwie dafür ja erlassen worden ist. Und der Flüchtlingsrat Niedersachsen hatte das ja auch immer unterstützt. Also mhm. ja, es ist super spannend, ne? Ja. Was wozu führen kann.
So. Muss ein sehr überzeugendes Konzept gewesen
ja.
sein.
Ja, ja. Also mhm. wir haben uns das durchgelesen mhm. letztes Jahr. Dieses Konzept haben wir wirklich herausgekramt und haben es uns angesehen und dachten, oh mein Gott, wir arbeiten immer noch so. Also so ja. wie es dort beschrieben ist, das ist das, was wir heute noch machen.
Okay, ja, genau. Ja, toll, ja. Interessant.
Ja.
Ja, du hast vorhin gesagt, die Themen, mit denen ihr euch hier befasst, die sind total vielfältig, weil mhm. im Prinzip ja sozusagen jeder zu euch kommen kann. Also ja. oder zumindest nicht eine bestimmte, weiß ich nicht, Menschen, die in eine bestimmte Kategorie, sage ich jetzt mal, genau. passen. Die aktuellen Themen, mit denen ihr euch im Moment befasst, sind ja sicherlich sehr stark geprägt eben von Putins Krieg gegen die Ukraine.
Genau. Ja, 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 das ist, ja, genau. Also die Schutzsuchenden aus der Ukraine sind natürlich auch in Göttingen angekommen, also in der Stadt und mhm. auch im Landkreis. Und wir sind ja auch zuständig vom Einzugsgebiet her für den Bereich Stadt und Landkreis Göttingen. Mhm. Und das ist natürlich überlagert gerade alle anderen Themen, mhm. weil die halt eine Erstversorgung brauchen und ganz dringend ne, informiert werden müssen, was sind ihre Rechte. Ne? Und das ist so das, was im Moment den Alltag bestimmt, aber die anderen sind auch noch da mit ihren Problemen. Deswegen mhm. Versuchen wir da ja allen gerecht zu werden. Und wir haben ja eine starke Ehrenamtskoordination und ein starkes Ehrenamtspool mhm. und versuchen aber auch über die Ehrenamtlichen und die Freiwilligen ja auch die ukrainischen Schutzsuchenden begleitend zu unterstützen, dass sie wirklich eine engmaschige Betreuung und Begleitung haben.
Wenn du jetzt die Lage jetzt vergleichst mit 2015-16, was so die Hilfsbereitschaft angeht, würdest du sagen, ist es vergleichbar? Gibt es Unterschiede?
Also von den Ehrenamtlichen her ist es vergleichbar. Mhm. Also das war, da könnte ich jetzt nicht sagen, dass es unterschiedlich ist. Von den Ehrenamtlichen her, von dem Engagement der Bürger her, mhm. ne? von diesem mhm. Helfen wollen, könnte mhm. ich keinen Unterschied feststellen. Mhm. Das war 2015, 2016 in Göttingen jedenfalls. Ich kann ja nur von ja. Göttingen sprechen. Mhm. Waren die Menschen genauso engagiert, genauso hilfsbereit. Also mhm. da war es genauso. Mhm. Wir sind alle jetzt besser aufgestellt. Wir mhm. kennen uns aus. Wir haben mhm. Erfahrungen gemacht, wir haben Strukturen, mhm. die wir zum Glück erhalten konnten mhm. und ich hoffe weiter erhalten werden. Das hängt wieder von vielen anderen Faktoren ab. Mhm. Aber was mir aber auffällt, ist, das ist das, was, als du gefragt hast, Unwort, mhm. das ist natürlich jetzt nicht nur im öffentlichen Diskurs, ich glaube, das bekommen wir ja alle mit und sind alle nicht damit einverstanden, dass es so eine Unterscheidung gemacht wird. Mhm. Ich bin ganz glücklich darüber. Wenn ich sehe, was alles möglich ist, mhm. ja, mhm. für die ukrainischen Schutzsuchenden mhm. sehe ich, oh mein Gott, ja, jetzt wird darüber diskutiert, dass sie nicht im Asylbewerberleistungsgesetz versorgt werden, sondern übers Jobcenter zum mhm. Beispiel. Mhm. Kann ich nur begrüßen, kann ich mhm. nur sagen, das ist der richtige Ansatz. Mhm. Oder wenn ich jetzt sehe, dass auf einmal Wohnraum geschaffen wird, wo mhm. andere geflüchtet aber seit Jahren in Gemeinschaftsunterkünften mit fremden Menschen in einem Zimmer bleiben müssen, das ist schon mhm. für uns schwierig, diesen Menschen verständlich zu machen, warum es bei ihnen anders ist. Mhm. Oder all die anderen Möglichkeiten, mhm. Auch in den Schulen zum Beispiel. Mhm. Wenn ich sehe, was möglich ist, dann macht es mich, also ich möchte glauben, dass es deswegen möglich ist, weil wir daraus gelernt haben aus 2015, 2016 und es jetzt besser machen. Mhm. So möchte ich es gerne glauben, mhm. ja, und mhm. irgendwie, und ich hoffe, dass wirklich diese Dinge, die jetzt für die Schutzsuchenden aus der Ukraine möglich sind, dass die auf alle Geflüchteten angewandt werden.
Mhm. Ja.
Also ich möchte nicht negativ denken und sagen, da wird unterschieden, sondern ich möchte gerne positiv denken und sagen, okay, das sind super Ansätze und jetzt lasst uns das bitte auf alle anwenden. Mhm.
Als sozusagen Normalzustand oder eben das Zukunftsmodell.
Genau.
Das
dann, genau.
Ja. Ja, es gibt ja auch Berichte, also wenn wir jetzt weggehen von den Menschen, die hier sind, die Menschen, die beispielsweise aus Drittstaaten kommen und an der polnischen Grenze zur Ukraine sind oder zu Belarus und dort an der Flucht gehindert werden, schwersten rassistischen Diskriminierungen ausgesetzt sind, kommt auch davon was hier bei euch in eurer täglichen Arbeit an?
Ja, also es, es wird, also so krass, wie es jetzt in den Nachrichten war, was man in Berlin berichtet hat, haben wir es nicht mitbekommen. Aber unabhängig von den Dingen, die an der Grenze passieren, ist ja die rechtliche Situation dieser Menschen ist ja wieder eine andere. Auch da gibt es ja eine Unterscheidung. Und die sind eher damit beschäftigt. Also die beschäftigen sich weniger damit, was ist auf der Flucht passiert, sondern was passiert jetzt mit mir? Muss ich habe mein Studentenvisum, meine Eltern haben alles in alles verkauft, damit ich in der Ukraine studieren kann. So, jetzt bin ich hier, soll ich alles hinschmeißen, zurückkehren? Und das ist ja mein Lebensweg gewesen, das ist ja meine Planung gewesen. Ich meine, na, dass jemand nicht geflüchtet ist, heißt ja nicht, dass diese Person nicht weniger also sie ist ja nicht weniger schutzbedürftig deswegen. Es sind ja auch junge Leute, die ihren Lebensweg geplant hatten und so weiter. Also ich hoffe immer noch, dass wir es hinkriegen, dass diese, es sind sehr viele Studenten darunter, dass zumindest für die Menschen, die einen bestimmten Aufenthaltstitel in der Ukraine hatten, dass wir für die prüfen, was sind denn die Voraussetzungen, dass sie ein vergleichbares Aufenthalt für Deutschland erstmal bekommen. Zum Beispiel, wenn sie dort studiert haben, dass wir schauen, ob nicht die Bedingungen für ein Studium in Deutschland bestehen. Es soll ihnen ja auch, es wird ihnen ja auch hier nichts geschenkt. Sie müssen Lebensunterhalt selber sichern und so weiter. Also wir haben ja auch entsprechende Vorgaben und Voraussetzungen. Ja. Aber wenn die erfüllt werden können, dann sollten die doch bitte auch ein Aufenthaltsrecht bekommen. Ne? So. Aber das ist das, was die meisten eher beschäftigt. So, was passiert jetzt? Weil die haben viel Zeit. Bis zum 23. Mai wurde eine Deadline gesetzt. Müssen sich alle irgendwie entscheiden, was sie machen. Kehren sie zurück oder nicht? Und das ist nicht viel Zeit, wenn man von der Ukraine jetzt hierher gekommen ist.
Ja.
Dort schon fremd war und hier noch fremder sozusagen.
Ja, klar. Ja. Genau. Rechnest du damit, dass mit zunehmender Polarisierung des Westens gegen Putin vermehrt auch Menschen aus Russland in Deutschland Asyl suchen werden, Regimegegner?
Ich rechne damit, ja. Also ich ganz persönlich rechne damit. Ja. Ich habe eigentlich auch schon erwartet, dass die eine oder andere Person schon kommt, um sich beraten zu lassen über Asylmöglichkeiten. Und das ist aber schon das, was ich erwarte. Ich denke schon, dass das auf uns zukommt.
Ja.
Ja.
Eines eurer Projekte, was ich auch durch das Bündnis Niedersachsen-Pakt ankenne, ist Ich kann helfen. Das wurde als eines der besten Erfolgsgeschichten für bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet. Ja. Kannst du kurz erzählen, worum es da geht in dem Projekt?
Ja, in dem Projekt geht es um Menschen, die 2015, 2016, teilweise 2014 hierher gekommen sind. In erster Linie um diese Menschen, Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia, die selber als Flüchtlinge Hilfe bekommen haben von den engagierten Göttingerinnen und Göttingern, denen Ehrenamtliche geholfen haben. Und die sind ja nach einer Zeit selber so weit gewesen, dass sie gesagt haben, naja, ich könnte ja auch als Ehrenamtlicher was machen. Ich möchte jetzt etwas auch zurückgeben. Und dann haben wir dieses Projekt initiiert, weil die Menschen auch nicht speziell in der Flüchtlingshilfe arbeiten wollten, oder ehrenamtlich tätig sein wollten, sondern ja in anderen, in klassischen Ehrenamtsbereichen, weil wir wollten, dass die Gesellschaft die Geflüchteten nicht nur als Hilfeempfänger, sondern mit ihren eigenen Stärken, als ne, so das Empowerment der Geflüchteten auch wahrnehmen. Und so haben wir dieses Projekt ins Leben gerufen, aber es ist leider ausgelaufen. Es wurde nicht mehr weiter gefördert. Projektproblem, ne, das ist das Problem immer mit Projekten, das ist immer auf eine bestimmte Zeit begrenzt. Und egal wie toll es ist, wie sehr es sich bewährt, es ist dann läuft aus.
Mhm. Nach 3 Jahren oder wie lange?
Nach 3 Jahren, genau. Okay. Das hat genau, mhm. das war dann auch 3 Jahre lang mhm. hatten wir das Projekt und das ist leider ausgelaufen. Mhm. Aber die Strukturen haben wir immer noch und mhm. wir versuchen, also es ist schon so, dass wir versuchen, möglichst mhm. die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen und sich bei uns melden, mhm. dass wir die Netzwerke, die wir aufgebaut haben, mhm. weiterhin nutzen und im Grunde genommen das, was wir bei Ich kann helfen gemacht haben, weitermachen.
Okay.
Dafür mhm. brauchen wir aber auch eine hauptamtliche Stelle, mhm. die das Ganze koordiniert. Mhm. Und wenn das nicht finanziert ist, dann geht's halt nicht. Und ja. das ist wieder etwas, wo wir gerade wieder darum kämpfen.
Mhm, ja, ich kann mir vorstellen, also bis mal überhaupt die Strukturen aufgebaut sind, bis sich das auch so richtig rumgesprochen und etabliert hat, dauert das wahrscheinlich irgendwie ja. fast 3 Jahre. Ne? Ja. Und dann ist es ja. natürlich sehr traurig, wenn dann... Ja.
Ja. Eigentlich bräuchten wir dauerhaft eine Ehrenamtskoordination, die auch auf Dauer angelegt ist, ne? Und die im Grunde genommen immer diese ganzen Bedarfe auch ja damit umgeht, da Lösungen findet, das koordiniert und so weiter. Also der Bedarf ist auf jeden Fall da.
Genau. Ja. Wie sieht es allgemein mit den Rahmenbedingungen für eure Arbeit aus? Also ist das jetzt dieses Projekt sozusagen nur ein Beispiel von vielen, dass es immer wieder befristete Projekte sind?
Ja, ja. Mhm. Ja, leider. Mhm. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und ich muss sagen, also Ehrenamtsarbeit ist ja sehr hoch angesehen. Mhm. Das ist noch der Bereich, wo man irgendwie noch am einfachsten Projekte initiieren kann. Was wirklich ein Problem ist, dass man immer wieder neue Dinge initiieren muss. Ne? Wir brauchen wirklich eigentlich nur eine klassische Ehrenamtskoordination. Sehen wir jetzt, da kommen die Schutzsuchenden aus der Ukraine, da kann ich ein tolles Projekt also auf die Beine bringen. Das bringt den Leuten erstmal nichts. Die brauchen jetzt ganz klassische Unterstützung von Ehrenamtlichen, die sie zu Beginn ihres Ankommens hier an die Hand nehmen. So. Ja. Aber das ist... Also das ist aber trotzdem, diese Projektarbeit ist bezeichnend für den Bereich Migration, weil auch unsere regulären Beratungsangebote sind jährliche Projekte, die jetzt über das Land Niedersachsen nach der Richtlinie Migrationsberatung gefördert werden. Mhm. Das sind sozusagen die Hauptstellen hier im Migrationszentrum, um die sich alle anderen Projekte sozusagen ansiedeln. Also das ist so, ne, das ist so die Leitung auch im Grunde genommen. Und wir sind wir haben Beratungsstellen, die sind aber wie ein Projekt jährlich sozusagen müssen die beantragt werden und werden jährlich bewilligt. Also meine Stelle zum Beispiel oder meine Beratungstätigkeit ist für ein Jahr jetzt bewilligt und im September, bis zum 30. September müsste ich dann einen neuen Antrag stellen, damit auch im nächsten Jahr eventuell eine Förderung kommt. Bis jetzt will ich mich nicht beschweren, immerhin kommen dann die Förderungen.
Ja.
Aber es ist natürlich nicht nur ein Wunsch, sondern ein Erfordernis eigentlich, dass auch die Migrationsberatung ein Regeldienst wird und auf Dauer angelegt wird und auf feste Strukturen gebaut wird.
Ja, also gerade die jüngsten Entwicklungen zeigen es ja. Ne,
ja, Migration ist ein Thema, also neben Klimawandel und den anderen gesellschaftlichen Herausforderungen wird Migration uns begleiten.
Ja.
Also, genau. Und da ist es ja wichtig, wenn schon so tolle Strukturen aufgebaut werden, so Netzwerke und so weiter, dass die dann auch erhalten bleiben. Wir sind so glücklich im Moment, dass wir die ukrainischen Schutzsuchenden auffangen können mit den Angeboten, die wir haben. Und ja, wenn ich mir vorstelle, Frau Schröder-Köpf hätte keinen Erfolg gehabt und wir wären, also ich sage Frau Schröder-Köpf jetzt symbolisch
ja,
für
ja.
all die anderen Abgeordneten und Personen, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Migrationsberatung und diese Richtlinie Migrationsberatung erstmal weiter läuft. Ja, dann weiß ich nicht, was wir jetzt gemacht hätten.
Frau Schröder-Köpf, die Landesbeauftragte für Migration und
Teilhabe. Genau.
Ja.
Genau.
Ja. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Silja Karaboja, und viel Erfolg weiterhin für eure tolle Arbeit, die ihr leistet, und ja, hoffentlich stabile Strukturen.
Ja, danke schön. Und dir auch danke für dein tolles Podcast. Ich höre es ja auch selber gerne. Deswegen kann ich nur dafür werben.
Das ist super total klasse. Nett. Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Danke auch.
Das war das Gespräch mit Celia Karaboya. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf mich wirkt Celia wie ein Mensch, für den das Glas meistens halb voll ist. Diese Grundhaltung hat ihr sicher auch dabei geholfen, die frustrierenden Erlebnisse in der Grundschule zu verarbeiten. Mir war ehrlich gesagt nicht bewusst, was es für die Kinder von Arbeitsmigranten bedeutet hat, dass man lange Zeit glaubte, sie würden wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren und sie daher erstmal nach deren Lehrplan unterrichtet hat, nicht nach dem Deutschen. Celia hat erlebt, dass einzelne Menschen durch ihren Einsatz Großes bewirken können. Zum Beispiel ihre Klassenlehrerin in der Hauptschule. Das hat sie geprägt. Empowerment, also andere Menschen stark zu machen, ist eines ihrer Ziele in der Arbeit mit Geflüchteten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dem Migrationszentrum Göttingen auf Instagram folgen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnis@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.